Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
SWR 1 Leute mit Agnes Heller. Sie gelten als die bedeutendste Philosophin der Gegenwart. Herzlich willkommen erstmal.
Danke schön.
Ganz kurz zu Ihrer eindrucksvollen Lebensgeschichte. Sie haben als Jüdin in Ungarn den Holocaust und Stalinismus miterlebt. Sie gerieten aufgrund ihrer philosophischen Überzeugung unter Druck, wanderten nach Melbourne aus, 1977 war das, unterrichteten dort, bis sie in New York den Lehrstuhl für Philosophie von Hannah Arendt übernahmen. Wo leben Sie denn aktuell?
Jetzt lebe ich in Budapest.
Und Ihr Deutsch ist sehr flüssig. Wie oft sprechen Sie Deutsch?
Sehr schön, ich habe Deutsch nie gelernt. Also mit mir geboren. Mein Vater war in Wien geboren. Meine Familie, väterliche Familie, sprach doch Deutsch. Ich habe in der Zeit über 38 habe ich die deutsche Sprache verloren. Das war der Jahr des Anschluss gewesen. Seit 38 bis 47 habe ich überhaupt nicht Deutsch gesprochen. Im 38 habe ich mein Kinderdeutsch beendet. Ja, über den Riesen und die Zwerge und so weiter und so weiter. Und am 47 habe ich mir damit ganz kritisch der Urteilskraft wieder angefangen.
Dadurch haben Sie Ihr Deutsch perfektioniert. Sie haben viele Interviews auch auf Deutsch gegeben und sind eben eine der bedeutendsten Philosophinnen der Gegenwart, beschäftigen sich mit so unterschiedlichen Themen. Wenn ich so indiskret sein darf, Frau Heller, und Ihr Alter schon verraten darf, denn in knapp 2 Wochen werden Sie 89 Jahre alt.
Das stimmt.
Wenn Sie auf Ihr Leben zurückgucken, gibt es etwas, was Sie bereuen?
Das ist eine sehr interessante Frage. Wesentlich bereue ich nichts. Denn wenn man etwas bereut, dann stellt man die Frage, wie konnte es anders geschehen? Was hätte ich getan, falls ich nicht das getan hätte, was ich wirklich getan habe? In diesem Sinne bereue ich nichts. Es gibt doch einige Sachen, die ich in meinem Leben bereue, aber sie sind nicht wesentliche Sachen, hängen nicht mit wesentlichen Entscheidungen meines Lebens zusammen. Aber sind einige sagen Bruchstücke dieser wesentlichen Entscheidungen.
Was sind solche Bruchstücke? Können Sie uns eins mal nennen?
Zum Beispiel, ich habe eine Selbstkritik zu der ungarischen Partei nach der ungarischen Revolution geschrieben, weil mein damaliger Mann das von mir ganz wünschte, ja. Das ist mehr als wünschte. Das habe ich mir selbst und auch ihm nie verzeiht.
Ja, Sie waren aktiv an der ungarischen Revolution beteiligt. Und
schauen Sie, was ist aktiv? Man glaubte, ich war aktiv beteiligt. Deswegen hat man mich aus der Partei herausgeschlossen. Deswegen hat man von meiner Position an der Universität ausgeschlossen. Deswegen habe ich ein disziplinisches Verfahren gehabt. Das heißt, in den Augen der damaligen Bürokraten, Kommunisten, war ich ein Mitglied oder Mitteilnehmer der ungarischen Revolution. Ich sympathisierte natürlich. Ich war ein Teil einiger Besprechungen. Aber leider, ich bedauere es, war ich wirklich nicht tatsächlich ein Teil dieser Revolution gewesen. Aber das war nicht so viel. Doch hat man über mich gehalten, dass ich ein aktiver Kontrarevolutionär gewesen war. Und ich möchte Ihnen sagen, wesentlich, wenn ich über mich selbst etwas dachte und die Kommunistische Partei über mich etwas dachte, hatte immer die Kommunistische Partei recht gehabt und nicht ich. Zum Beispiel.
So ist das in einem sozialistischen System.
Nein, das ist nicht notwendigerweise der Fall. Ich hatte bis zum 53, das war ganz 4 Jahre, habe ich mich als eine gute Kommunistin betrachtet. Und die Regierung, die Partei sagte, ich bin ein Bourgeois-Individualist. Ich habe es nicht geglaubt. Ich sagte, ich bin kein Bourgeois-Individualist. Doch war ich es. Es stellte sich aus, dass sie recht hatten.
Sie haben den Holocaust in Ungarn nur knapp überlebt und haben sich an der ungarischen Revolution beteiligt. Wir haben gerade schon kurz darüber gesprochen. Und Sie bekamen dann Berufsverbot, wurden bespitzelt, angefeindet. Wenn Sie jetzt auf die aktuelle politische Entwicklung Ungarns schauen, wo steuert Ungarn hin?
Ungarn ist schon eine Tyrannei. Das ist eine Tyrannei. Wir haben einen Tyrannen, er ist Orbán genannt. Was in Ungarn passiert, passiert nur, weil er es so will. Alles, was er will, will passieren. Nichts, was er nicht will, kann in Ungarn passieren. So beschreibe ich sehr kurz eine Tyrannei.
Offensichtlich scheint aber die Menschen zu erreichen. Er hat eine Zweidrittelmehrheit erreicht. Was macht Orbán richtig?
Schauen Sie mal, das ist doch Welterscheinung. Wenn Sie durchschauen, wie die Wahlen in aller Welt passieren, in der Türkei, in Russland, in mehreren Staaten von Afrika oder Asien, ist immer derselbe Fall. Es gibt allgemeine Wahlen, ja, und in diesen Wahlen bekommt eine Partei eine überwiegende Mehrheit. Aber diese Partei, die überwiegende Mehrheit bekommt, ist sicher keine liberal-demokratische Partei. Weil wer will in nicht einer Klassengesellschaft wohnen, wo die Klasseninteressen wichtigsten sind, aber in einer Massengesellschaft, wo nur die Ideologie wirklich die Wahlereignisse bestimmt. Ideologie, Furcht auf einer Seite, Furcht. Das braucht man und Glauben in einigen ideologischen Thesen. Das bestimmt der Erfolg der Wahlen. Freie Wahlen machen keine Demokratie heutzutage.
Und dennoch gibt es aber Menschen, die auch davon überzeugt sind. In der Vorbereitung auf die Sendung las ich beispielsweise Meinungen von Ungarn, die in Deutschland leben. Und die sagten, ja, über ihr Heimatland und die Politik Orbáns werde einfach auch viel zu einseitig berichtet. Ungarn rutscht da in eine sehr negative Nische. Das macht uns Ungarn traurig und ärgerlich, beschrieb da eine Dame. Und die guten Beziehungen, die zwischen den Ländern gepflegt wurden, die gingen dadurch kaputt. Ist das nicht auch eine berechtigte Sorge, wenn das aufeinander zugeht?
Das ist nicht Ungarn, das ist die ungarische Regierung. Ich spreche nicht über Ungarn, ich spreche über die Regierung. In der heutigen Situation, wo die Wahl zwei Drittel der Plätze in dem Parlament für Fidesz gab.
Für Orbáns Partei.
Orbán. Aber mehrere Leute haben gegen Orbán gewählt, als die Leute, die für ihn gewählt haben. Mindestens 100.000 mehr Ungarn haben gegen ihm die Stimme gegeben, als für ihn die Stimme gegeben. Was Menschen betäubt, ist das Wahlgesetz. Das Wahlgesetz an sich ist ungerecht und absurd. Und in diesem Wahlgerecht ist es sehr schwer, falls es möglich ist, überhaupt möglich ist, Fidesz zu besiegen.
Also Sie halten die Wahlen für manipuliert?
Der Wahlgerecht ist manipuliert. Der Wahlgerecht braucht man Wahl überhaupt nicht manipulieren. Ja, die einigen anderen Wahlen sind auch manipuliert gewesen. Der wesentliche ist das Wahlgesetz. Wahlgesetz, das so von dem Parlament zwei Drittel wie das Parlament abgeschieden wurde, dass die Opposition überhaupt keine wirkliche Möglichkeit hat, zu siegen.
Wo sehen Sie Ungarn in 10 Jahren?
Was heißt das? Ich habe keine Ahnung. Sie können das fragen, aber diese Frage kann ich nicht beantworten. Man braucht ein Prophet zu sein und ich bin kein Kassandra.
Gucken Sie optimistisch oder pessimistisch in die Zukunft von Ungarn?
Eher realistisch.
Die Grande Dame der ungarischen Philosophie wird unser Leutegast genannt. Agnes Heller bei uns zu Gast. Jüdin, Philosophin, Marxistin und Emigrantin. Haben Sie sich immer als Außenseiterin empfunden?
Ich war beinahe immer Außenseiter. Natürlich als Jude war ich Außenseiterin der Horthy-Regime. Ich gehörte überhaupt nicht zu Ungarn. In ihren Augen. In den kommunistischen Zeiten wurde ich Außenseiter. Das hing von mir ab und nicht von ihnen. Wie in den Nazi-Zeiten hing von mir an. Ich war als Oppositionell oder mindestens als Kritiker, als eine Kritikerstimme, immer als ein Außenseiter betrachtet, gehörte nie zur offiziellen Ungarn. Nach der Systemwende war ich kein Außenseiter. Aber seitdem Orbán wieder einmal in der Regierung ist, er war schon einmal in der Regierung vorher, wieder einmal in der Regierung kam, wurde ich wieder einmal ein Außenseiter. Und das passt mir sehr gut. Denn Philosophen sind doch beinahe immer Außenseiter gewesen. Schauen Sie mal, wenn man eine Liste macht über die Professionen, wie oft sie gehängt, getötet, im Allgemeinen getötet, in Emigration gegangen oder eingekerkert wurden, da ich glaube, wir werden den Goldmedal bekommen. Die Philosophen werden den Goldmedal. Der erste Philosoph war schon getötet und er war ein Modell der Philosophie.
Das war? Sokrates.
Das ist Sokrates. Ja. Das ist der erste Philosoph getötet. Schön.
Ja, es braucht eine große Widerstandsfähigkeit als überzeugte Philosophin. Sie haben den Holocaust nur knapp überlebt. Können Sie uns die Situation schildern, wie Sie dem Holocaust gemeinsam mit Ihrer Mutter entkamen?
Das war ein Zufall. Der Holocaust, ich sollte getötet sein werden, das war doch die Notwendigkeit. Zum Zufall bin ich im Leben geblieben. Das kann ich Ihnen sagen, denn ich stand schon der Donau, die anderen Häuser fingen die ungarische Pfeilkreuzer schon in die Donau hineinzuschießen. Und vor unserem Haus haben sie aufgehört, eben aufgehört. Ich habe mich schon vorbereitet, guckte auf die Donau, wartete den Augenblick, wo ich hineinspringen werde, konzentrierte auf die Donau. Aber sie haben aufgehört. Zweites Mal, nächsten Tag haben sie wieder zur Donau gebracht, dann nach Hause gebracht. Drittes Mal wieder war. Und das, man wusste sowieso nicht, ob man im Leben bleibt oder nicht. Wir waren zu Tode verurteilt. Die Frage war nur, wenn und wie. Und das kann auch vorkommen. Einige aus Budapest waren zufällig im Leben geblieben.
Und Sie sprechen jetzt ganz natürlich darüber, was hat diese traumatische Erfahrung, die Sie damals haben machen müssen, mit Ihnen im Leben gemacht?
Das war eine traumatische Erfahrung. Ich hatte später auch neurotische Reaktionen. Zum Beispiel, ich wollte von der Margaretenbrücke in die Donau springen. Und ich wusste, warum die Donau diese Anziehungskraft hat, weil ich damals hineinspringen wollte. Natürlich, ich lebte in der sogenannten internationalen Ghetto nach der Befreiung 1945. Konnte ich nicht in diesen Ghetto hineintreten, vorher in Ghetto getreten. Es war mir unwohl. Ja, ich konnte nicht hineintreten. Bis zum 56. 56 ist alles verloren gegangen. Ein Trauma. Macht den vorherigen Trauma, annulliert den vorherigen Trauma,
weil
sozusagen.
Weil ein zweites Trauma erleben mussten.
Ja. Ja.
Ihr Vater war Rechtsanwalt und er soll zu Ihnen gesagt haben, Sie sollen Philosophin oder Komponistin werden, mit der Begründung, das ist das Absurdeste, was man sich für ein Mädchen zu der Zeit vorstellen kann.
Das hat er nicht mir gesagt. Er hat gesagt, meine Mutter und Verwandten, der Moment, ich geboren war.
Ja, damals
das
schon.
Meiner Geburt. Das, ja. Weil er wollte immer ein Mädchen, nicht ein Bursch. Er wollte, ich will zeigen, dass ein Mädchen für alles fähig ist, was so ein Bursch fähig ist, sagte mein Vater. Und da bin ich ein wenig aufgewachsen, dann nicht gehört, dass er das gesagt hat. Habe ich gesagt, ja, Papa, was hast du gesagt? Ich habe überhaupt kein Talent für Musik und die Philosophie ist keine Wissenschaft. Ich will eine Wissenschaftlerin sein. Ja, aber.
Dann haben Sie erst mal Chemie studiert. Sind Sie dennoch Ihrem Vater zuliebe Philosophin geworden?
Überhaupt nicht. Mein Vater hat einen großen Einfluss auf mich gehabt. Das war ein moralischer Einfluss gewesen. Er war ein sehr moralischer Mensch. Und das werde ich nie vergessen. Das hat mein ganzes Leben sozusagen auf einem Schien gestellt. Was man nie tut. Nie soll man lügen, zum Beispiel. Ja?
Also die Moral haben Sie von Ihrem Vater übernommen.
Moral ja. Habe ich von ihm gelernt.
Was hat Sie dann dennoch zur Philosophie gebracht?
Das ist der Zufall, mein leider Zufall.
Wieder mal der Zufall.
Der Zufall, ich hatte doch Naturwissenschaften studiert, schon an der Ungarischen Budapester Universität. Und ich hatte damaligen Boyfriend, der Philosophie studierte. Und jetzt hat er mir gesagt, ich soll ihn zum Ende Lukas-Klasse begleiten. Also sagte, interessiert mich nicht, Philosophie interessiert mich, sagt ich. Und bin zu der Lukas-Klasse gegangen. Lukas hat einen Vortrag gehalten über Geschichte der Philosophie, Geschichte von Kant zu Hegel. Und ich habe überhaupt kein einziges Wort von dieser Vorlesung verstanden. Etwas habe ich aber verstanden, dass das wichtige Sache ist, in meinem Leben zu verstehen, dass ich mich selbst als Philosophen wählen soll. Denn das muss ich verstehen. Das war der Zufall. Ohne Lukas hätte ich nie daran gedacht, sich mit Philosophie beschäftigen.
Sie wurden dann auch die bekannteste Schülerin von Georg Lukas. Ist dieses Verstehen wollen, ist das auch ein Antrieb, sich selbst zu verstehen? Was steckt dahinter?
Oh mein Gott, sich selbst zu verstehen, das kann man doch nie. Das bis zu einem Grad, ja, wenn man schon lange gelebt hat und viele Wahlen schon durchgegangen hat und weiß schon, was man nicht mehr tun kann. Das ist wichtig. Die Wahl ist immer da, aber nach einer Weile weißt du Bescheid. Es gibt Sachen, die du nicht tun kannst. Zum Beispiel, ich kann nicht für Orban wählen. Ich kann nichts für einen Tyrann stehen. Das ist jetzt ausgeschlossen.
Das ist Ihre tiefe Überzeugung. Sie sagen, man hat immer die Wahl, aber es mag viele Menschen geben, die sagen, ich habe vielleicht nicht die Wahl, weil sie zu tief in einem System verankert sind. Was lässt Sie die Überzeugung haben, immer eine Wahl zu haben?
Na ja, ich glaube, ich habe die Überzeugung, dass ich immer eine Wahl habe. Aber glaube nicht, dass alle auf einem Grund der Rationalität wählen. Das glaube ich, wenn ich nachdenke, meinem Leben nachdenke. Sehr viele meiner Wahlen wurden nicht rational begründet, sondern wesentlich instinktiv. Instinktiv. Man kann instinktiv wählen. Später kann man sagen, diese Wahl war rational gewesen. Später kann man es rationalisieren. Es war gut, dass ich das gewählt habe. Ohne diese Wahl hätte ich nicht geworden, was ich bin.
Sie haben sich eine Frage gestellt, ob man sich einem totalitären System anpassen kann, ohne sich selbst zu belügen. Haben Sie darauf eine Antwort gefunden?
Natürlich kann man es nicht. Man muss sich selbst anlügen. Die Frage ist nur das Folgende, auch wenn man sich selbst anlügt, ist es notwendig, auch ein schlechter Mensch zu sein oder nicht? Und das ist keine leichte Frage. Man kann sich ein totalitäres Regime anpassen bis zu einer Grenze, aber man muss Grenzen haben. Das ist sehr wichtig. Eine Grenze muss man sich selbst stellen.
Was ist Ihre persönliche Grenze?
Ich habe mich nicht angepasst. Obwohl in der Zeit, irakischen Zeit, habe ich doch angepasst. Was ist die Grenze? Die Grenze ist zum Beispiel, man kann sich anlügen, aber bei anderen Menschen soll man nicht Schaden tun, nie bewusst Schaden tun. Und wenn man es möglich, das muss man dann anderen Menschen helfen, unabhängig von der politischen Standpunkt der anderen Menschen. Das ist die Grenze.
Sie haben eben sehr heftige Zeiten erlebt. Damals Churchill und Stalin hatten 1944 Europa untereinander aufgeteilt. Ungarn wurde dann die neue Volksrepublik. Welches Bild, wenn Sie an diese Zeit denken, welches Bild kommt Ihnen da zuerst?
Winston Churchill, kein Bild, ich habe darüber mit meinem Mann über Yalta ein Buch geschrieben, so kann ich jetzt nicht etwas Neues denken. Natürlich war es für uns ein wesentlicher, sagen wir, Schlag, dass Ungarn sozusagen den Stalin geschenkt wurde. Aber wenn man doch Yalta versteht, kann man es auch von einem anderen Standpunkt besichtigen. Von dem Standpunkt der Großmächte, Interessen der Großmächte, der Standpunkt der Vereinigten Staaten und von England und so weiter. Das ist eine ganz andere Frage, Fragestellung.
Und das heißt, es kommt auf den Standpunkt an, natürlich.
Nein, es geht auf den Standpunkt, ob wir unser Schicksal oder die Geschichte im Allgemeinen als unseren Ausgangspunkt wählen.
Und fühlten Sie sich denn als Ungarin verkauft? Weil dieses Gefühl kann natürlich auch aufkommen, sich verraten und verkauft zu fühlen.
Ja, ich glaube nicht, dass ich in diesen Begriffen dachte. Das dachte ich zum ersten Mal in 1956 nur, wenn wir glaubten, dass doch die Amerikaner und andere sich einmischen könnten, um die ungarische Revolution zu unterstützen. Das war das erste Mal, dass ich darauf dachte.
Und dennoch, Sie wurden bespitzelt, bekamen Berufsverbot, konnten Ihre Schriften nicht veröffentlichen und gingen dann 1977 nach Melbourne. Wann fiel denn der Entschluss, nach Melbourne zu gehen?
Das war auch eine Art von Zufall. Wir mussten Ungarn verlassen, weil wir unsere Position verloren haben. Wir hatten überhaupt kein Geld, das verdienen könnten.
Sie hatten Berufsverbot.
Berufsverbot und keine Kinder hatten. Wir könnten natürlich Schwarzübersetzungen machen. Davon konnte man nicht leben. Aber wir wollten erst nach Amerika gehen und nach Deutschland gehen. Hier aber hat man alle Positionen in unserem Fall signaliert, untergeschrieben. Aber wenn es zu einer Position kam, da stellte sich heraus, es gibt überhaupt für uns keine Positionen. Einer meiner Freunde, Ivan Salini, der Soziologe, viele kennen Sie seinen Namen, war in Australien und hat gesagt, wir sollen dorthin kommen. Wir sollen, es ist ein Platz in Melbourne geöffnet. Er wird in meinen Namen appellieren für diesen, wie sagt man das?
Er hat Ihre Bewerbung losgeschickt quasi.
Ja, losgeschickt. Dann die habe ich bekommen und sagten, ich kann nicht kommen, weil ich eben kein Exit-Visa habe. Die Australier waren sehr, wussten nicht, was ein Exit-Visa ist und sagten, wir bezahlen die Fahrt, wir bezahlen die Aufenthalt und so. Sagt, mach nicht, ich habe kein Exit-Visa. Ich kann Ungarn nicht verlassen. Ich bin nicht erlaubt, Ungarn verlassen. Dann sagten sie, gut, dann fährt sie einen Mann schicken, der in Wien auf der Vatikan Urlaub ist. also nach Budapest kommen und mir ein Interview machen. Er kam nach Budapest, hat das Interview gemacht und ich habe die Stellung bekommen. Am Ende sind wir in Australien gekommen und in 3 Jahren haben wir die australische Staatsbürgerschaft bekommen.
Und als Sie nach Australien kamen, in eine ganz andere Kultur, wie war das für Sie? Gab es so etwas wie einen Kulturschock?
Nein, das war überhaupt kein Kulturschock. Die australische Kultur ist nicht so verschieden. Das ist eine englische Kultur im Süden, südlichen Kontinent. Das heißt, in ein halbes Jahr habe ich Freunde gehabt, hatte Diskussionspartner gehabt. Wir sind zusammen in Sommerferien gegangen, 3 oder 4 Familien, meistens 3 Familien mit unseren Kindern. Und habe mich sehr zu Hause gefühlt. Auch die Studenten, ich kann Ihnen sagen, dass 2 von den damaligen Studenten, das war so in den 70ern, an den 70er Jahren, noch immer meine jungen Freunde sind.
Sie bekamen dann einen Ruf aus New York, auf den Lehrstuhl von Hannah Arendt zu wechseln. War das für Sie so der Ritterschlag?
Erstens war es ein Lehrstuhl, weil es attraktiv ist, als New York ist und weil graduale Schule ist, Graduate School. Das ist, ich unterrichte dort nur Studenten, die mehr als 22 Jahre alt sind und die wirklich leidenschaftlich in der Philosophie interessiert sind. Aber natürlich, die ganze Sache mit Hannah Arendt ist eine Legende. Das war nicht der Fall. Hannah Arendt hat keinen Lehrstuhl in der New School gehabt, hat dort unterrichtet. Ich habe einen Lehrstuhl bekommen.
Und es steht aber überall.
Natürlich, so viele Sachen stehen in meinen Büchern auf dem Flügel, dass alles, Hälfte von ihnen ist falsch. Aber macht nichts. Das sind Legenden. Alle Menschen haben Legenden. Aber nichts dagegen, dass ich Legenden habe. Schon, ich habe einen Lehrstuhl bekommen, das ein sogenannter Nebenchair war. Ich konnte mir einen Namen wählen. Das war von den Deutschen finanziert, dieser Lehrstuhl. Ja? Und ich muss einen Namen wählen. Ich habe den Namen Hannah Arendt gewählt. Deswegen ist der Hannah Arendt Lehrstuhl geworden.
Wie gut,
ich habe den Namen gewählt.
Ja. Wie gut, dass wir auch das mal geklärt haben. Aber ich glaube, es gibt eine Verbindung zu Hannah Arendt. Denn Hannah Arendt sagte, sie wolle in ihrem Leben immer nur verstehen. Und sie sagten eben auch mal, das Verstehen ist für sie so wichtig. Ist das die Parallele?
Ich glaube nicht, dass man hier Parallelen suchen will. Alle Philosophen gehen über Fragestellung und Verstehen. Das heißt, wir sind keine Ausnahmen. Ich habe den Mann Hannah Arendt nicht deswegen gewählt, weil sie eine Frau ist. Und es ist für mich wichtig, obwohl mein Vater sagte, dass ich kein Philosoph sein soll. Ich war für mich eine Frau, die wirklich eine ausgezeichnete Philosophin wurde. Wie Hannah Arendt war, deswegen habe ich diesen Namen gewählt.
Und eine
gewählt.
Der wenigen sind Sie eben auch, gemeinsam
eine
mit Hannah Arendt.
Wenige. Deswegen habe ich ihren Namen gewählt, weil es für mich wichtig gewesen war, einen Namen für meinen philosophischen Lehrstuhl wählen, die eine Frau in der Philosophie gewesen war.
Und Frau Heller, Journalisten suchen ja immer gerne nach Parallelen. Hannah Arendt wurde heftigst angefeindet für sie hat den Eichmann-Prozess in Israel verfolgt und hat dann ihre Schrift veröffentlicht, Die Banalität des Bösen. Dafür würde sie angefeindet. Sie haben auch oft Anfeindungen in ihrem Leben erleben müssen. Ist das vielleicht eine Parallele?
In diesem Fall mit den Hannah Arendt-Fall hatten die das Buch kritisiert haben, absolut recht gehabt. Das ist ein schlechtes und fürchterliches Buch. Ich würde dasselbe sagen. Das geht aber nicht die ganze, alle Arbeiten von anderen. Die meisten Arbeiten in der politischen Philosophie, nicht nur sein Buch über Totalitarismus, aber auch seine Essays über politische Philosophie, auch Essays über Literatur und Kultur sind ausgezeichnet. Aber ich glaube, das war ein falsches Buch gewesen und sie hat ein anderes falsches Buch geschrieben, Thinking. Und alle Menschen können auch falsche Bücher schreiben.
Ja, es geht ja auch darum, die eigenen Irrtümer manchmal zu hinterfragen. Machen Sie das auch? Gucken Sie, was habe ich in der Vergangenheit an philosophischem Denken veröffentlicht und worin stimmen Sie vielleicht heute gar nicht mehr mit überein?
Sehr viel, lass uns um die BTM nicht einverstanden bin. Nur möchte ich etwas sagen. Ich habe es geschrieben. Ich trage die Verantwortung. Wenn ich auch mit Sachen, die ich dort geschrieben habe, nicht heute nicht einverstanden bin, deswegen werde ich nicht verbieten, das zu veröffentlichen. Sehr viele Bücher sind sehr beliebt in Lateinamerika, mit denen ich nicht einverstanden bin. Aber das macht nicht das Publikum wird entscheiden, was wichtig ist für sie und was nicht wichtig ist für mich. Das entscheide nicht ich.
Auch Ihre eigenen Bücher, hinterfragen Sie die auch?
Ja, schön. Ich habe ein Buch über Tschernyschew geschrieben und den sogenannten rationalen Egoismus. Das war eine schlechte Ethik gewesen. Ich habe eine Ethik auf den rationalen Egoismus begründet. Das war eine falsche Begründung. Das Ganze war falsch gewesen. Und warum habe ich es getan? Wegen politischen Gründen. Weil damals Emmanuel, der Ministerpräsident wollte, hat eine neue Politik eingeführt, sagte, dass man die Interessen der Menschen nicht vernachlässigen soll. Das war wichtig damals. Im Kommunismus einzeln überhaupt nichts bedeutete, nur der Gemeinschaft. Und deswegen habe ich diese Ethik geschrieben, als Ethik war schlecht. Ich muss es wegwerfen. Das würde ich nicht mal als mein eigenes Buch anerkennen. Aber alle anderen Bücher, obwohl ich nicht einverstanden bin, anerkenne ich meine eigenen Bücher. Ich glaube nicht, dass man ein Autor ist nicht dafür autorisiert, über ihre eigenen Bücher, ja sagen wir, über Urteilen.
Ja, ja,
wir sind
weil es
keine
zu persönlich
Richter,
ist.
Keine ja. Richter unserer eigenen Bücher.
Philosophen gelten ja als intellektuelle Elite. Wieso kommt die Philosophie oft so abgehoben daher? Es sind ja Fragen, die uns alle beschäftigen und betreffen.
Ich glaube, die philosophische Frage sind die Fragen, die alle Kinder stellen. Ja, warum ist das so nicht anders wie? Warum kann ich das so? Warum soll ich das andere nicht so? Warum muss ich fremde Gäste grüßen? Warum? Und diese Fragen sind Philosophen. Und die Leute, die Mutter und die Vater antworten, es ist eben so. Ja, halt's Maul. Und das sind die Philosophen. Philosophen halten das Maul nicht. Sie fragen die Frage der Kinder. Alle verstehen diese Frage der Kinder. Und deswegen sind Philosophen, die sagen, sind Elite. Elite, das heißt nicht soziale Elite. Philosophen gehörten sehr selten zur sozialen Elite. Allgemein überhaupt nicht.
Die intellektuelle Elite eben.
Aber Intellektualität, was heißt Intellektualität?
Die geistige Elite.
Geist, ja, schön. Und sie glauben, dass sie den Weltgeist verkörpern. Aber das denken die Philosophen über sich selbst. Dass die Welt verkörpern, die anderen glauben es sowieso nicht. Sie glauben, dass sie ein wenig verrückt sind.
Sie sagten eben mal in einem Nebensatz, Sie haben nicht mehr viel Zeit. Wie gehen Sie mit diesem Thema ganz persönlich für sich um?
Das interessiert mich nicht nur in der Politik. Dass ich nächstes Jahr 90 werde, interessiert mich der Philosophie nicht. Philosophie schreiben ist eben über die Zukunft. Was ich zum nächsten Mal tun werde. Und bis ich es entdenke, dass ich zum nächsten Mal tun werde, das ist kein Problem. In der Politik ist es ein Problem. Es ist Ungarn ist eine tragische Situation. Ich möchte erleben, dass es besser ist, aber es hängt nicht von mir ab.
Aber ist es dann keine philosophische Auseinandersetzung, sich auch mit dem Tod zu beschäftigen?
Vielleicht ja, vielleicht nein. Ich glaube, Philosophen haben sich sehr selten mit dem Tod beschäftigt. Und ich glaube, dass Epikur recht hatte. Bis man lebt, ist der Tod nicht. Und wenn tot ist, dann lebt man nicht mehr. Also, es macht überhaupt keinen Sinn. Sowieso über Sterben kann man nachdenken. Das Sterben ist etwas, was Menschen erleben. Tod hat niemand erlebt. So wie können wir über etwas schreiben, das niemand kennt, niemand weiß, niemand redet hat.
Sie haben im Laufe des Gesprächs mehrfach das Wort Zufall genannt. Glauben Sie an Zufälle? Wird das Leben durch Zufälle bestimmt?
Ich sage nicht bestimmt. Im Leben gibt es Zufälle, sehr viele Zufälle, mit denen man etwas anfangen kann oder man nichts anfängt. Und ich glaube, sehr viel hängt von unserem Leben davon ab, was wir mit den Zufällen angefangen haben.
Und welcher Zufall war ganz besonders prägend für Sie?
Ich habe im Leben geblieben, in der Zeit der Holocaust war ein Zufall. Luca zu treffen war ein Zufall, sonst hätte ich überhaupt keinen Philosophen geworden. Nach Ausland gehen, aus Ungarn weggehen, weil ich eben dazu gedrängt wurde, auch nach Australien, war ein Zufall. Und durch diesen Zufall habe ich eine andere Welt erkannt. Diese waren alle Zufälle, die auf meinem Leben einen so großen Eindruck machen.
Und Frau Heller, wir könnten, glaube ich, noch eine ganze Woche sprechen. Sie haben so ein spannendes und bewegtes Leben. Unsere Zeit ist leider schon abgelaufen. Ich sage ganz herzlichen Dank
für den Besuch. Dankeschön. Und Sie stellen so gute Fragen.
Dankeschön.
Danke.
Eins gehört. SWR1.